Willkommen zu Martina und Menschen, dem Podcast für alle, die echte Gespräche wollen statt Smalltalk. Ich bin Martina Draper, Fotografin, und durch meinen Beruf begegne ich vielen spannenden Menschen. Hier spreche ich mit ihnen aber nicht über perfekte Bilder, sondern über das, was sie wirklich bewegt. Geschichten, die du sonst nirgends hörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Martina und Menschen. Heute wieder eine Unterkategorie Young Talents. Mein Gast ist Paul Blümel und er ist Orchestermitglied bei den Philharmonikern. Passt sehr gut jetzt als quasi erste Folge im neuen Jahr. Neujahrskonzert ist gerade vorbei. Und ich kenne den Paul vom Eishockey, was jetzt im ersten Moment nicht wirklich viel Sinn ergibt. Aber Paul hat mit meinem Sohn Eishockey gespielt in Tulln. Und einmal bei einer Probe, wie ich fotografiert habe, sind wir einander dann wieder begegnet. Und ich habe mich sehr gefreut über seinen Weg. Hallo Paul, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr. Wie kommt man jetzt vom Eishockey zu den Wiener Philharmonikern?
Also auch einmal von meiner Seite ein herzliches Hallo und ein frohes neues Jahr vor allem an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine wirklich gute Frage. Bei mir war das eigentlich von Beginn an so, dass ich sehr früh den Weg zur Musik gefunden habe und gleichzeitig zum Sport. Das waren so diese zwei Schienen, auf denen ich mich immer parallel bewegt habe, seit meiner Kindheit. Wie ich dann im Endeffekt zu den Philharmonikern gekommen bin, ist wirklich eine lange Geschichte, weil ich im Alter von 6 Jahren quasi mit der Volksschule gleichzeitig begonnen habe, Klavier zu lernen.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ich kann mich an das Klavier erinnern noch einmal, da gibt es eine Geschichte, die meinen Kindern und mir für ewig bleiben wird, dass du einmal erzählt hast, und da warst du irgendwie richtig sauer, dass du in der französischen Botschaft als Mozart verkleidet Klavier hast spielen müssen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, das waren eine meiner ersten, wie man in Wien so sagt, Geschäfteln. Als, ich glaube, 9-Jähriger oder 10-Jähriger, als Mozart im Mozart-Kostüm verkleidet, habe ich da, ich weiß gar nicht mehr, welche Botschaft das war oder wie das genau war.
Ich glaube, es war die französische Botschaft, kann ich mich noch erinnern.
Ich glaube, es war eine französische Delegation. Ich glaube, es war eine französische Delegation irgendwo in einem Hotel in Wien.
Okay.
Das ist schon wirklich sehr lange her. Genau. Also das war der ursprüngliche Plan, eigentlich Pianist zu werden. Also ich habe das parallel betrieben, sowohl Klavier als auch eben den Sport mit Fußball und im Winter Eishockey. Und dadurch, dass mein großer Bruder dann die Eishockey-Karriere recht früh eingeschlagen hat, war das natürlich für mich auch immer sehr interessant. Aber diese Musikschiene, da habe ich für mich auch sehr früh gemerkt, okay, das macht mir unfassbaren Spaß. Und ich wurde halt von meiner ersten Klavierlehrerin und Mentorin und für mich einer der wichtigsten Begleitpersonen in meinem persönlichen und musikalischen Leben sehr früh gefordert und aber gleichzeitig auch gefördert, und das hat eben irgendwas ausgelöst, dass ich mich dann im Endeffekt für die Musik entschieden habe, das eben so weiterzumachen in eine professionellere Richtung. Aber natürlich, Eishockey und Fußball waren trotzdem immer präsent, weil das war halt so der Ausgleich, und das mache ich bis heute.
Also spielst du immer noch? Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen.
Ich trainiere noch tatsächlich, und ich habe bis vor 2 Jahren auch noch in der niederösterreichischen Liga gespielt.
Wirklich?
Und habe mir dann leider Gottes sehr durch einen blöden Zufall beim Eishockey die Hand gebrochen. Das war wirkliches Pech, muss man dazu sagen, weil man ja bei diesem Sport sehr, sehr gut geschützt ist. Also man verletzt sich dort wesentlich weniger als beim Fußball.
Ja.
Aber ja, es hat halt so sein sollen. Und seit diesem Moment habe ich dann gemerkt, okay, Meisterschaft spielen und irgendwie das in eine kompetitive Richtung zu machen, das ist einfach mit meinem Beruf nicht mehr voll und ganz vereinbar. Also zu vereinbaren, weil natürlich sehr viel dranhängt. Also wer das jetzt, ich wurde dann operiert, das ist alles super verheilt, alles perfekt gewesen, aber das kann halt auch ganz schnell anders ausgehen, und dazu ist mir einfach der Beruf und das, was ich mache, und die Musik ist mir einfach viel zu wichtig. Ich trainiere jetzt noch zum Spaß, weil da grundsätzlich jetzt nichts passieren kann, Klopf auf Holz, aber spielen aktiv nicht mehr.
Das habe ich gar nicht gewusst, dass du das noch machst, aber finde ich gut, dass du noch weiter trainierst, weil du und dein Bruder, ihr wart ja immer so das dynamische Duo am Eis, irgendwie, die alles niedergerissen haben, ja. Kann ich mich noch erinnern.
Ja, ja, mein Bruder war vielleicht eher das Dynamische und ich war dann so das Duo.
Okay. Dann habe ich es nicht mehr so in Erinnerung. Ja. Paul, wie, also das heißt, du hast ja maturiert, genau, und bist dann auf die Uni und hast.
Es war dann so, dass ich durch meine erste Klavierlehrerin eben so viel Unterstützung erfahren habe, bis weit über die Matura natürlich hinaus, aber eben so, wie ich dann in die Oberstufe gekommen bin. Ich habe dann vom Gymnasium in der Unterstufe in Tulln gewechselt in das Musikgymnasium Neustiftgasse in Wien in der Oberstufe. Und das war natürlich insofern toll, weil man einfach mit, ich sage mal, Gleichgesinnten und lauter Musikerinnen und Musikern irgendwie die gleiche Leidenschaft geteilt hat und dort in der Schule dann auch speziellen Unterricht genossen hat, der einen wiederum aufs Studium vorbereitet hat. Genau, und im Alter von 14 Jahren circa hat sich dann bei mir auf einmal der Wunsch aufgetan, ein Orchesterinstrument zu lernen. Ich kann das eigentlich gar nicht genau sagen, wieso, aber es war halt so. Und meine eben besagte Klavierlehrerin war zu diesem Zeitpunkt Chorrepetitorin, also Klavierbegleiterin in den Oboenklassen der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Und sie hat dann gemeint, sie kennt natürlich die Professoren, sie kennt das Instrument und ob ich denn nicht das mal probieren will, wenn ich schon ein Instrument gern lernen würde, dass man im Orchester gespielt wird. Und ich habe das ein bisschen als Challenge gesehen, aber dachte, naja, schauen wir uns das halt einmal an über den Sommer. Habe dann ein Instrument geliehen bekommen von einer Musikschule und hatte meine ersten Stunden und habe dann quasi die im Herbst nach diesem Sommer die Aufnahmeprüfung in den hochbegabten Lehrgang der Universität gemacht für das Fach Oboe. Da bin ich zuerst bei meinem Oboenprofessor vorstellig geworden und habe ihm am Klavier was vorgespielt. Der hat dann im Prinzip offensichtlich gemerkt, ja, er sieht irgendwie ein Potenzial und wir schauen uns das mal an. Und die Voraussetzung war, wir probieren das mal von allen Seiten, also sowohl von seiner Seite als auch von meiner. Erstens, ob mir das Spaß macht und zweitens, ob ich auch irgendwie Fortschritte mache oder ob das Sinn macht. Und nach einem Jahr habe ich dann die Übertrittsprüfung in den Vorbereitungslehrgang gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich was mir unfassbaren Spaß macht. Ich habe es dann eine Zeit lang parallel betrieben zum Klavier, also beides gleichzeitig. Das hat sich gegenseitig wirklich sehr befruchtet, möchte ich sagen. Es war auf der einen Seite eine Bereicherung fürs Klavierspiel von der Oboe zu lernen und umgekehrt. Ja, und irgendwann kam dann auf einmal ein Anruf, der lustigerweise auf einem Eishockeyplatz passiert ist.
Wirklich?
Ja. Und da hat mich der Dozent vom Jugendsinfonieorchester Niederösterreich, der Oboen-Dozent, angerufen und hat gesagt, wir haben ein Ostercamp und wir würden noch eine Oboe suchen und ob ich nicht mitspielen möchte im Jugendsinfonieorchester Niederösterreich. Und ich habe mich sehr gefreut, habe gesagt, natürlich, mache ich gern. Zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, habe ich 2,5 Jahre Oboe gelernt. Also das war wirklich früh, dass man dort mitspielen durfte. Und dann waren wir dort bei dem Camp. Das hat eine schwache Woche gedauert und jeden Tag proben und am Abend dann nettes Beisammensein und tolle Musik spielen. Und das, rückblickend betrachtet, hat irgendwie ein Feuer entfacht. Und da wusste ich, boah, im Orchester zu spielen, noch dazu dann gleich auf dieser Position, die ich jetzt auch innehabe, nämlich die Solo-Oboe, da in diesem großen Ganzen zu sitzen, aber trotzdem hin und wieder solieren zu dürfen, das hat mir halt damals schon wahnsinnig taugt. Und dann habe ich mir gedacht, boah, im tiefsten Inneren, das wäre schon super, ja. Genau, und so kam es dann irgendwann, dass sich natürlich die Frage gestellt hat, wie geht's weiter? Und vor allem, für was entscheide ich mich jetzt? Das war sicherlich die mitunter schwerste Entscheidung bis jetzt.
Also ob Klavier oder
Oboe. Genau, weil mir doch irgendwie bewusst war, oder ich die Meinung vertreten habe, so ich muss mich für eines entscheiden und entweder eins gescheit oder beides halt irgendwie so.
So halb, ja.
Genau, und das war natürlich eine schwierige Entscheidung, weil ich halt von Kindestagen an irgendwie der Pianist war. Ich sage jetzt einmal regional unter Anführungszeichen bekannt. Das muss man jetzt nicht zu hoch einstufen, aber natürlich, also im ganzen Bekanntenkreis und überall war es so, dass halt jeder wusste, ja, das ist der Pianist, der kleine Mozart, wie sie immer gesagt haben.
Ja, das bist du bei uns, ja. Mozart-Kugel. Ich weiß nicht, wo die Kugel herkommt, aber das ist bei Emily und Nikolas. Ja. Bist du das nach wie vor eben aufgrund dieser Geschichte damals. Ja.
Genau, und dann war es dann tatsächlich so, dass ich durch meine damalige Freundin, die Teil einer Familie war, wo ihr Vater jetzt mein Kollege ist sozusagen, somit hat sich dann natürlich früh die Möglichkeit ergeben, irgendwie in dieses philharmonische Leben oder in dieses Orchester-Dasein irgendwie reinzuschnuppern oder irgendwie das halt mitzubekommen, wie das so abläuft. Und das war für mich schon auch noch eine sehr prägende Zeit, weil ich dann wusste, boah, das wäre halt wirklich ein Wahnsinn, wenn das ginge. Und dann war tatsächlich halt eine Stelle irgendwie in Aussicht. Die wird ja nur frei, wenn jemand in Pension geht, logischerweise. Das war halt alles ziemlich knapp, möchte ich sagen, im Sinne von, sehr, sehr zeitnah wusste ich, okay, da geht jemand in Pension, da wird eine Stelle frei. Und da wusste ich dann, jetzt muss ich mich da wirklich reinhängen und mich halt für eines entscheiden. Die Entscheidung abgenommen hat mir dann natürlich auch die Schaffung der Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker, die wurde damals neu ins Leben gerufen. Das ist im Prinzip eine zweijährige Zeit für junge Studierende im Orchester mitzuspielen. Also da gibt es dafür ein Probespiel. Wenn man das gewinnt, ist man für 2 Jahre lang Akademist oder Akademistin und darf dann quasi im Orchester mitspielen.
Also immer wieder mal, oder?
Immer wieder mal, genau. Also man
aber
ist
schon
jetzt,
auch bei Auftritten, oder?
Ja, natürlich, okay, natürlich. Ja. Aber man ist jetzt nicht so dicht im Einsatz, als wenn man jetzt fix engagiert ist. Aber halt wirklich so um reinzuschnuppern, um wirklich dort drin zu sitzen und dann alles aufzusaugen, was man rund um sich wahrnimmt, die Erfahrung der Älteren und irgendwie das Feuer von den ganz frisch Engagierten und so, das ist wirklich war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und ich konnte dieses Probespiel Gott sei Dank damals für mich entscheiden. Und das war dann auch für mich im Inneren irgendwie eine Legitimation. Okay, jetzt steht es aber sowas von fest und jetzt wird das, und seitdem habe ich auch nicht mehr viel Zeit am Klavier verbracht. Mhm. Also da war dann wirklich, okay, jetzt weiß ich, es ist in absehbarer Zeit, nach dieser Akademiezeit wird eine fixe Stelle in diesem Orchester frei und das möchte ich haben. Und dann galt der Fokus einfach nur mehr auf das.
Mhm. Und wie war das dann? Also als du die Stelle bekommen hast? Oder weiß man das schon vorher irgendwie, oder ist das eh schon klar, wenn man da...
Nein, das ist nie eh schon klar, weil ein Probespiel, man muss sich das ja vorstellen, es ist ähnlich wie bei, weiß ich nicht, also so Blind Auditions, X-Faktor, diese.
So.
Also es dreht sich jetzt niemand mit dem Sessel rum, aber es ist so, dass da sitzt eine 25-köpfige Jury auf der einen Seite, dann steht über den ganzen, also ganzen Raum ist ein Paravent. Das heißt, das ist quasi Blind Auditions, kann man sagen. Also, und auf der anderen Seite sind halt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einzeln reinkommen und das gleiche Stück vorspielen. Dann wird gepunktet, dann wird ausgewertet und wenn man über eine gewisse Punktezahl, wenn man eine gewisse Punktezahl erreicht hat, steigt man in die nächste Runde auf.
Wie viele Runden gibt es da?
Das kann, ich sage mal, in der Regel von 2 bis vielleicht sogar 4 Runden, 5 Runden.
Wie viele waren es bei dir?
Es waren 3 Runden. Genau. Das Probespiel zieht sich dann dementsprechend über 3 bis 4 Stunden circa. Und man muss halt am Ende des Tages dort stehen und die meisten Punkte haben. Und dann wird man zum Engagement vorgeschlagen. Genau. Und das ist dann natürlich eine unfassbare Sache. Da braucht man mal ein bisschen, bis man das realisiert. Aber rückblickend betrachtet fängt dann der harte Teil erst an. Nämlich der harte Teil. Es ist beides hart. Nämlich das Probejahr. Also, dass man.
Also, da muss man sich dann beweisen, sozusagen, in dem
genau,
Jahr.
Genau. Man kommt dann in eine Probezeit. Da spielt man dann wirklich ein Jahr lang, 1 bis 2 Jahre, je nachdem, im normalen Orchesterbetrieb mit. Also man ist quasi vollwertiges, spielendes Mitglied sozusagen im Orchesteralltag. Und nach 1 bis 2 Jahren kommt eine Jury nochmal zusammen und stimmt über einen ab. Ja, Probejahr bestanden oder nein, leider nicht bestanden, dann wird die Stelle nochmal neu ausgeschrieben.
Und sind da Orchestermitglieder auch dabei in dieser Jury? Oder?
Das besteht quasi ausschließlich aus Orchestermitgliedern.
Also okay, sind nur Orchestermitglieder.
Ja, genau. Aber man ist natürlich dann in dieser Probezeit, muss man sich halt in vielerlei Hinsicht auch beweisen.
War das stressig?
Ja.
Ich meine, psychischer Stress oder?
Natürlich, ja, auf jeden Fall. Also das man hat halt einfach gerade in diesem Orchester, dadurch, dass wir ja diese Zweigleisigkeit haben mit Wiener Staatsoper und Wiener Philharmoniker, einfach ein unfassbar großes Repertoire. Und wenn man jung ist und noch nicht viel Orchestererfahrung hat, muss man erstens einmal die ganzen Stücke studieren und lernen.
Muss man das? Also muss man die alle können?
Naja, es ist
weil
das, so.
Meine Frage war eh, weil ihr habt ja immer Noten vor euch, aber
genau.
Brauchst du die oder könnt ihr das eh alle auswendig?
Nein, das braucht man auf jeden Fall, weil eine Oper dauert, ich sage jetzt einmal, die meisten Opern zwischen 2,5 und 3,5 Stunden circa und da kannst du dir nicht alles auswendig merken. Und da geht es oft so schnell dahin während der Vorstellung und man muss schon das wirklich gut im Ohr haben. Gerade auf so einer Position, wo man wirklich sagen kann, man ist fast jeden Abend in der Auslage. Weil man halt da eine sehr wichtige Position hat, und das schnell passieren kann, ja, es liegt sehr viel Verantwortung auf einem und in diese Aufgabe muss man natürlich reinwachsen, aber allein das Studium der ganzen Opern und der ganzen Literatur nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.
Das denke ich mal, ja.
Und natürlich, wir Künstlerinnen und Künstler sind ja ständig auch mit, ich sage jetzt mal, vielleicht Selbstzweifel oder ständigem Hinterfragen der eigenen Leistungen und war das jetzt gut oder wie. Man muss es ja im Prinzip versuchen, im Probejahr die breite Masse der Orchestermitglieder
zu überzeugen.
Und da macht man sich dann einfach natürlicherweise oft Gedanken, okay, hat es jetzt dem gefallen oder der? Oder
aber kriegt man dann auch Feedback während dieser Zeit oder wird da nichts gesagt?
Doch, man bekommt auf jeden Fall Feedback. Aber das ist natürlich auch sehr personenabhängig. Von manchen kriegt man es ungefragt, bei manchen muss man halt nachfragen. Das sollte jetzt natürlich auch nicht zu oft sein, weil schließlich will man ja auch irgendwie ein Selbstbewusstsein darstellen. Also das ist einfach ein ganz interessantes Jahr.
Und ich meine, weil hat man zu jedem Musiker gleich viel Kontakt? Nein, oder? Weil ich meine, das
Nein.
Orchester ist ja riesig, oder? Wie viele
Natürlich, es sind,
Mitglieder sind da?
Also die verschiedenen Orchester sind verschieden groß, aber ich sage einmal immer so zwischen 120 und 150 Personen sind in einem Orchester, die natürlich nicht immer alle gleichzeitig spielen, aber logischerweise, dass ich vergleiche das immer gern mit einer Schulklasse oder von mir aus auch mit einer ganz normalen Firma, wo einfach mehr Mitarbeiter sind. Ein paar kennt man besser, ein paar kennt man nicht so gut. ein paar sind deine Freunde, ein paar sind nette Arbeitskollegen und ein paar sind einfach Arbeitskollegen ja. und Kolleginnen. Das ist, glaube ich, ganz normal und es ist halt, ein Orchester ist einfach bunt durchgemischt und man hat mit allen möglichen verschiedenen Altersgruppen und Leuten zu tun. Ja,
ja, das stelle ich mir sehr spannend vor, weil es gibt ja wirklich von bis, wie alt ist das Jüngste? Wie alt bist du jetzt? Du bist
26. Ich bin jetzt 26, genau. Wie ich das erst, also mein Probejahr gestartet habe, war ich 22.
Schon sehr jung.
Ja, also der Jüngste bis dato war, was natürlich sehr nett ist, ist mein bester Freund oder einer, der sitzt auch im Orchester und wir haben uns quasi davor kennengelernt und jetzt sind wir beide in dem Orchester.
Was ist das der hinter dir sitzt so ein bisschen?
Genau, der spielt Trompete.
Ja, genau.
Ja, richtig. Der Daniel, und der war damals der erste 2000er im Orchester. Also der war jetzt lange Zeit der Jüngste. Mittlerweile sind ein oder zwei noch jüngere. Aber ich sage mal, es ist meistens so von 20 bis 65 ist alles vertreten.
Ja, es ist cool, weil da hat man einen riesigen Erfahrungsschatz und gleichzeitig halt auch das junge, weiß ich nicht, die Jugendlichkeit auch noch
genau,
drinnen. Ja. Ja. Wie viele Stunden übst du oder musst du üben?
Das ist eine Frage, die
wahnsinnig... Übst du alleine oder übst du im Orchester? Das ist ja auch...
Ja, das ist eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist. Also wie ich mich auf die Probespiele vorbereitet habe und in meiner ausschließlich Studienzeit, sage ich jetzt mal, die es eigentlich quasi nicht gegeben hat, weil ich immer parallel zum Orchester studiert habe, studiere immer noch tatsächlich. Die Übezeit bei der Vorbereitung waren schon reine Spielzeit, 3 bis 4 Stunden täglich. Und bei uns, bei diesem Instrument speziell, kommt natürlich noch die Komponente des Rohrbaus hinzu. Das heißt, dass wir unsere Mundstücke, die wir reinblasen, die werden komplett selbst von Hand gefertigt. Und das nimmt auch unfassbar viel Zeit.
Das machst du?
Das mache ich, muss ich selber machen. Das,
aha.
Genau.
Ja. Da sieht man, dass ich überhaupt keine Ahnung habe.
Mit dem steht und fällt natürlich sehr viel, weil, wie wir wissen, also im Sport zum Beispiel beim Skifahren, wenn du keine gewachselten Ski hast, kannst du der beste Skifahrer der Welt sein. Das bringt dir nichts. Und das ist halt bei Instrumentalisten, vor allem auf diesem Instrument, ganz genau das Gleiche. Das heißt, das nimmt auch noch mal sehr viel Zeit in Anspruch. Ja, jetzt im Alltag ist es natürlich so, wenn wir für Konzerte proben, dann haben wir halt Proben im Orchester. Persönlich muss sich jeder schon auch zu Hause natürlich vorbereiten. Das ist halt einfach diese Vorbereitungszeit, von der ich vorher gesprochen habe, die halt mit den Jahren natürlich weniger wird, da man ja immer mehr Sachen kennt und auch immer mehr weiß, diese Oper, da muss ich mir das nochmal anschauen oder da muss ich mir diese Stelle nochmal durchüben. Also mit der Routine kann man dann schon viel abdecken. In unserem Fall in meinem Fall als Oboist ist es natürlich so, der Rohrbau bleibt immer gleich. Der ist vielleicht jetzt sogar wichtiger denn je, weil er einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich brauche halt ein gutes Material, damit ich meine Leistungen abliefern kann. Und natürlich die Vorbereitung für neue Stücke, die ich nicht kenne, die hat man nach wie vor. Natürlich hat man einfach nach ein paar Jahren dann schon ein bisschen mehr Routine. Ich erkenne dann auch schon, wenn ich die Noten nur durchblättere, was vielleicht
tricky sein könnte
ja. Oder tricky oder was ich mir anschauen muss. Genau. Aber es ist trotzdem, gehen im Moment, kann ich das nur für mich sagen, nicht viele Tage, wo ich nicht übe, auch wenn ich kein Instrument, keinen Dienst habe. Und
wollte ich dich nämlich fragen, ich kann mich erinnern, dass ich auch mal mit jemandem von den Wiener Symphonikern gesprochen habe und der hat gesagt, also er fährt nur auf Urlaub mit seinem Instrument. Ich weiß nicht, was er gespielt hat, kann mich nicht mehr erinnern, ist schon lange her, aber er hat gesagt, er fährt, also weil es geht nicht quasi, wenn er 2 Wochen nicht übt, dann ist er irgendwie wie draußen. Oder wie ist das bei dir?
Ja, das mag schon sein. Ich glaube, da findet jeder auch eine eigene Methodik für sich. Ich persönlich mag es auch nicht so gern, zu lange gar nichts zu spielen, aber nichtsdestotrotz merke ich, dass manchmal eigentlich ein Tag Pause, also ein Tag wirklich gar nichts zu spielen, oft mehr bringt, als wenn ich dann auf Krampf noch irgendwas versuche, da dazu zu üben und was weiß ich was. Im Urlaub versuche ich es schon, das muss man sich natürlich immer so legen und so schauen, wie das zeitlich, wie sich das ausgeht, versuche ich schon auf jeden Fall im Sommer mal 10 Tage keinen Ton zu spielen, damit sich auch die ganze Feinmuskulatur im Mundbereich auch wieder mal gescheit regenerieren kann, weil das ist übers Jahr einfach nie die Zeit dazu.
Und geht's dir dann ab, wenn du 10 Tage nicht spielst?
Ja, schon. Also ich freue mich dann schon. Die ersten, genauso wie ich mich auf die ersten Tage überhaupt nichts spielen freue, da mache ich es dann auch meistens so, da baue ich auch keine Rohre. Es gibt da sehr viele handwerkliche Schritte, die man da machen muss. Und dann in den 10 Tagen versuche ich wirklich alles andere zu machen, nur nicht das, was das Instrument betrifft. Das ist auch für den Kopf sehr gut.
Aber man merkt, also weil ich kann mich auch erinnern, wie wir uns da getroffen haben im Musikverein, das erste Mal nach vielen Jahren wieder, die Begeisterung. Also du bist ja total begeistertes Orchestermitglied. Also das ist ja dein Traum eigentlich.
Absolut. Es ist natürlich, es hat sich dann eben dieser Traum entwickelt, da im Orchester zu spielen und natürlich vor allem in diesem Orchester, dass sich das dann einfach auch zeitmäßig und so wie es halt hat sein sollen, wirklich so ergeben hat. Das ist einfach ein Wahnsinn für mich und ich denke mir halt oft, auch wenn es wirklich sehr, sehr intensive Zeiten manchmal sind, wo sehr viel Dienst ist und wo man wirklich zeitweise nur für den Beruf lebt, denke ich mir schon oft, wenn man dann in der Oper sitzt oder in Konzerten und es ist irgendwie so eine eigene Stimmung, denke ich mir, Wahnsinn, was ist das eigentlich für ein Privileg, hier zu sitzen und Musik zu machen und das Ganze dann noch meinen Beruf zu nennen. Das ist schon wirklich, das ist wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist und da würde ich auch nicht tauschen wollen. Wenngleich ich auch sagen würde, dass dieser Beruf in dem Fall, in dem Orchester, wirklich eine Berufung ist und kein Beruf. Also es ist schon sehr, es nimmt schon einen großen Platz im Leben ein. Mhm. Von einem.
Ich find's wahnsinnig cool und auch beim Neujahrskonzert, das ich natürlich immer geschaut habe und jetzt, wo ich weiß, dass du dort bist, noch viel mehr. Aber gleich einer der ersten Einstellungen warst du. Und ich habe lauter Screenshots gemacht und sie dann, schaut's, der Paul ist da, eine Emily und Nikolas geschickt. Ja. Also du warst ja auch sehr, sehr oft im Bild zu sehen. Wie war das für dich, das Neujahrskonzert? Das ist ja hoch gelobt worden. Ich fand's auch fantastisch.
Also mir persönlich, mir hat es extrem gut gefallen. Es hat riesigen Spaß gemacht. Es wurde wirklich extrem schön musiziert und es war wirklich eine Freudenbotschaft irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich kann eigentlich die Resonanz von außen, auch von innen heraus nur unterstreichen, dass es riesen Spaß gemacht hat. Und ja, das war wirklich eine Freude, das Konzert.
Ja, ja, es kam auch so rüber. Und ich meine, es gibt ja, also jeder Dirigent ist natürlich verschieden. Macht das einen großen Unterschied, wer vorne steht am Pult?
Ja, ich würde schon sagen. Also es gibt natürlich, ich sage immer, man hat halt im Orchester, wenn da 140 Leute sind, hast du 150 Meinungen zu irgendwas. Das ist einfach so und manche spielen halt mit dem Dirigenten lieber, manche mit der Dirigentin, manche, also das ist einfach total unterschiedlich. Ich finde es einfach nur schön, wenn wir im Umfeld, ich sage jetzt mal im Holzbläsersatz, dann wirklich, oder auch rundherum, wenn einfach so eine Dynamik entsteht, dass man wirklich richtig, richtig aufspielt und Spaß hat am Musizieren. Und da gibt's schon meiner Meinung nach welche, die das vielleicht ein bisschen besser hervorrufen können. Es kommt natürlich auch aufs Repertoire drauf an. Also es hat. Manche sagen, ich spiele mit dem gern Mozart oder ich spiele mit dem gern Beethoven oder mit der gern Puccini oder wie auch immer. Also da glaube ich, ja, es macht natürlich einen Unterschied. Und Gott sei Dank macht es einen Unterschied, sonst wäre ja alles gleich.
Ja, ich frage mich aber auch immer, also schaut man, ist eine blöde Frage jetzt, aber schaut man wirklich auf den Dirigent? Also ich meine, ist das, also hat der Merkt man da so einen Unterschied dann?
Ja, schon. Würde ich schon sagen. Natürlich sagt man immer, ja, na, das Orchester kann ja von alleine spielen. Das stimmt schon grundsätzlich. Also das kann auch funktionieren, aber es gibt schon sehr, sehr viele Situationen, wo eine Dirigentin oder ein Dirigent wirklich vonnöten ist. Und ich persönlich finde jemanden, der das Orchester von vorne leitet, dann gut, wenn die Symbiose zwischen Dirigent, Dirigentin und Orchester passt.
Das sollte ja sein im Idealfall.
Es ist, genau, ja. Es sollte eigentlich ein ständiges Geben und Nehmen sein. Wenn man jetzt jemanden hat, der alles nur kontrollieren möchte und irgendwie dem Orchester auch nicht einen Freiraum beim Spielen gibt, dann empfindet man das auch oft als nicht so angenehm. Als wenn jemand irgendwie merkt, okay, es wird jetzt was angeboten und das greife ich auf, also in musikalischer Hinsicht oder von der künstlerischen Seite, wie auch immer. Wenn das einfach, wenn die Chemie stimmt, dann hat das Potenzial für was richtig Tolles. Also das ist jetzt so mein Eindruck.
Ja, das kann ich mal, also macht total Sinn, wenn du das sagst. Ja. Und du bist ja auch wahrscheinlich viel unterwegs auf Tournee, oder?
Genau, ja.
Also wo warst du schon überall?
Also wir haben jedes Jahr eine große Asienreise. Es war natürlich beim allerersten Mal sehr spannend. Ja, das erste Mal nach Japan, Tokio liebe ich sehr. Die Stadt ist wirklich ganz toll. Und generell das Land Japan. Ich war schon in Taiwan, in Südkorea, in China. Ja, dann auf die andere Seite der Welt, wenn wir da blicken, Amerika. Genau, und ansonsten halt auch in Europa und herum in den verschiedensten Ländern. Durfte schon einige deutsche Städte kennenlernen, wo ich sonst, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch nicht hingekommen wäre. Aber auch Spanien oder Paris, also Frankreich, ganz, ganz unterschiedlich. Wir kommen schon viel herum und das ist.
Bleibt auch ein bisschen Zeit, um was zu sehen?
Relativ wenig, würde ich sagen. Mal. Also es macht einen Unterschied, wenn wir jetzt eine Woche lang in New York sind zum Beispiel. Und dann dort 3-4 Konzerte spielen, dann ist vielleicht mal ein Tag dort frei. Da kann man sich dann natürlich was anschauen. Auf einer Europareise ist es meistens so, dass man irgendwie in 12 Tagen in 11 Städten ist. Und da bin ich persönlich dann eher so, dass ich, wenn wir ankommen, vielleicht im Umkreis von einem Kilometer ein bisschen spazieren gehe. Und wenn wir da in der Innenstadt sind, dann sieht man ja eh gleich auch ein bisschen was. Und dann möchte ich mich auch noch kurz ausrasten und am Abend das Konzert ja, und am klar. Nächsten Tag geht es in der Früh wieder weiter. Also das ist dann, das wirkt dann oft sehr, wow, man kommt überall hin und das ja, ist das ja toll.
Das denke ich mal, es ist aber Arbeit es einfach. Ist du, einfach du brauchst Arbeit. Ja auch Regenerationszeit.
Genau.
Und Vorbereitungszeit. Genau.
Aber natürlich jetzt in Japan, wenn wir da wirklich eine Woche oder so in Tokio stationiert sind, und dann hat man natürlich schon mal Zeit, sich auch was anzuschauen auf jeden Fall, ja.
Und publikumsmäßig, wie ist das da? Merkt man da auch Unterschiede?
Ich denke ja, auf jeden schon, Fall. Gell? Wie? Ich kann da jetzt, da würde man, glaube ich, irgendwelche Stereotypen bedienen.
Ja, ist ja
aber es ist schon so, dass man merkt, also das Publikum ist einfach anders. Es ist aber auch innerhalb von Wien schon anders. Also es gibt verschiedene Zyklen, sage ich jetzt mal, wir haben ja unsere philharmonischen Abonnementkonzerte, dann gibt's Soireen und Gesellschaftskonzerte und das sind, soweit ich weiß, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber auch grundsätzlich eine Art von Abonnements. Das heißt, da kommen ja dann meistens immer ähnliche Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich finde, auch hier merkt man manchmal einen Unterschied. Ich könnte das jetzt gar nicht genau an irgendwas festmachen, aber man merkt das. Ja. Also es gibt manchmal ein Publikum, die irgendwie total außer sich sind. Da habe ich nur eins in Korea mal in Erinnerung. Das war lustig. Das war ganz toll. Und dann gibt es natürlich auch sehr verhaltenes Publikum auch. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ist auch in der Oper jeden Abend irgendwie anders. Also da gibt es von minutenlangen Applausen bis zu ganz kurzen. Also das ist wirklich manchmal, wir amüsieren uns auch manchmal drüber.
Und man kommt das manchmal vor, dass du dich auch verspielst? Gibt es das auch? Oder?
Ja, natürlich. Also wenn man bedenkt, also das passiert, würde ich sagen, fast immer irgendwie, zumindest eine Kleinigkeit, dass man mal ein Vorzeichen übersieht. Im besten Fall oder meistens, sage ich mal, ist das jetzt in einer Stelle, wo man es nicht hört, wo das dann auch kein Problem ist, dass man sich jetzt bei einem Solo, wo man wirklich alleine spielt, auch mal verzettelt. Das kommt vor. Da ist man natürlich irgendwie dann auch anders konzentrierter, wenn man weiß, jetzt bin ich ganz alleine. Aber auch da kann das passieren. Das Wichtige ist, dass man nur weiß, selbst nachdem sowas passiert ist, fließt die Donau noch in dieselbe Richtung.
Ja, genau. Die Welt geht nicht unter.
Genau.
Ja. Was tut sich bei dir sonst noch in deinem Leben? Ich habe jetzt so auf Instagram gesehen, da passiert bald was, oder?
Ja, genau. Wir erwarten Nachwuchs. Ja, im März.
Oh Gott, das ist ja schon ganz
bald.
Das
ist schon ganz bald, ja.
Wow. Bist du schon aufgeregt?
Ja, natürlich. Aber ich freue mich sehr.
Wisst ihr schon, was es wird?
Ja, es wird ein Bub.
Ein Bub. Genau. Wow. Cool. Schön.
Ja, wir freuen uns auf die neuen Aufgaben. Ja.
Und am Tag selber, was ist, wenn du da spielst? Oder hast du da,
also
hast du da schon vorgesorgt zeitlich irgendwie?
Naja, wenn ich gerade in der Oper sitze und es geht irgendwie los, dann ja, müssen wir schauen. Aber ich denke mal, dass man spürt ja dann schon, wenn sich's anbahnt. Und im Normalfall, wobei man weiß es ja nie, sobald irgendwie die Wehen losgehen, wird es ja nicht in den nächsten 40 Minuten da sein. Aber
alles ist möglich, man weiß es ja, you never know, genau.
Genau, ja. Das ist vielleicht das Restrisiko, was bleibt. Aber das wird schon alles so sein, wie es soll.
Paul, zum Abschluss möchte ich dich noch gerne fragen, welche Musik hörst du privat?
Ja, das ist eine super Frage. Das variiert tatsächlich immer wieder. Früher, wie ich nur Klavier gespielt habe tatsächlich, habe ich überhaupt keine klassische Musik selber gehört, privat. Mittlerweile ist das nicht mehr so, aber es ist ganz unterschiedlich. Hin und wieder höre ich mir auf Spotify einfach die Charts an, meistens am Rad oder ähnliches. Aber ansonsten auch wahnsinnig gerne, ja, hin und wieder auch Schlager oder wirklich? Volksmusik. Es ist eigentlich ganz nah, wie es mir gerade gefällt. Was ich jetzt nicht so persönlich gerne mag, ist irgendwie so Techno-Musik. Also das würde ich mir privat jetzt nicht unbedingt anhören, wenn das jetzt im Club, wenn man mal unterwegs ist, läuft, stört es mich jetzt auch nicht. Aber grundsätzlich ist es wirklich sehr unterschiedlich. Hin und wieder, wenn ich eine Runde laufen gehe und ich habe jetzt Lust auf eine gewisse Oper, dann höre ich mir auch diese Oper mal an oder halt Volksmusik oder einfach Charts. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Aber am liebsten Podcasts beim Laufen zumindest.
Das freut mich sehr. Dann wirst du vielleicht dich sogar selber hören können.
Ja, mal schauen.
Ja, genau. Lieber Paul, dann wünsche ich euch alles, alles, alles Gute und ich freue mich sehr und jedes Mal, wenn ich irgendwas sehe, mit den Philharmonikern schaue ich immer, jetzt weiß ich ja, wo du sitzt.
Ja.
Und schicke dir dann immer einen lieben Gruß via Fernsehen zu dir. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und den Hörern sage ich Tschüss, Baba und bis zum nächsten Mal.